Hallo und herzlich willkommen beim Finanzen verstehen Podcast, dein österreichischer Lieblingspodcast, wenn es um das Thema langfristige Vorsorge am Kapitalmarkt geht. Und heute sprechen wir über die Megadividende der OMV, Steuerfallen bei ETFs und das 15 Milliarden Sparpaket und warum wir alle es ausbaden werden müssen. Zudem haben wir einen intensiven Community-Blog, denn wir haben eine sehr bewegende Nachricht erhalten, auf die wir natürlich im Detail eingehen möchten. Und so viel vorweg, das betrifft nahezu jeden, der bereits einmal einen Fonds bei seiner Hausbank, einem Finanzvertrieb oder sonst woanders gekauft hat. Viel Spaß also beim Zuhören und wir freuen uns immer über Feedback, Fragen und natürlich eine 5-Sterne-Podcast-Bewertung. Da freue ich mich natürlich besonders drüber. Und heute wieder mit dabei der Matthias. Servus, Matthias.
Grüß dich, Philipp. Freue mich sehr auf den Podcast.
Ja, Matthias, schön, dass du wieder da bist. Was hat dich diese Woche bewegt?
Philipp, die Westbahnstrecke.
Ja, lustigerweise haben wir vor kurzem im Podcast über genau die Westbahn gesprochen. Und jetzt ist die neue Westbahnstrecke wieder gesperrt. Und das habe ich nämlich jetzt gestern erst gelesen, also von 12. Mai bis 5. Juni. Wegen Reparaturarbeiten. Und das, weil wir ja letztes Jahr diese Unwetterkatastrophe gehabt haben. Ja, anscheinend soll es aber nur zu geringfügigen Zeiteinbußen kommen. So rund 30 Minuten zwischen Wien und St. Pölten. Ja, du bist ja gern mit der Westbahn unterwegs, Matthias. Wie betrifft dich das auch?
Ja, also wir haben ja über die Westbahn gesprochen. Jetzt geht es um die Weststrecke, also sowohl ÖBB als auch die Westbahn. Und ja, ich bin sehr oft auf der Route unterwegs und natürlich betrifft mich das und diese geringe Zeiteinbuße, ich muss dagegenhalten, das ist eine enorme Zeiteinbuße, vor allem wenn du denkst, Wien, St. Pölten, das ist eine Distanz, die wird in der Regel so 20, 25 Minuten dauert die und jetzt dauert es halt 30 Minuten länger. Also das heißt, die Pendler in der Gegend, die sind wirklich arm dran und warum das mich persönlich auch wieder betrifft, ich habe am Freitag eine Zugreise vor mir, eine Zugreise mit dem Rad und wir haben da vor langer Zeit schon das Ticket gebucht, auch fürs Rad natürlich, weil bei nur 5 Plätzen, die ÖBB an Räder mitnehmen kann, muss man da zeitlich dran sein, vor allem im Sommer zum Wochenende hin. Und ja, leider um die Uhrzeit, wo wir weg müssen, fährt die Westbahn noch nicht in den Westen. Und ja, jetzt haben wir von der ÖBB ein E-Mail bekommen, dass es auf der Strecke Änderungen gibt. Also da kam ein E-Mail, Achtung, wichtige Information zu ihrer geplanten Reise stand da. Und dann stand quasi alles in dem E-Mail, außer die Information, die uns betrifft. Also es stand irgendwie, es kann alles sein, ich soll mich informieren, was sein könnte. Aber sie haben es nicht zusammengebracht, dass sie mir die E-Mail schicken mit einer Information über meine Reise. Obwohl der Betreff ihre Reise, Achtung, wichtige Änderung, enthält. Und das finde ich halt wieder mal richtig, ja, das kann sich halt kein privates Unternehmen erlauben. Wenn ich das als privates Unternehmen mache, habe ich keine Buchungen mehr von meinen Kunden. Die Westbahn würde so etwas nie ausschicken. Die Westbahn würde ausschicken, ihre Reise, das sind die Änderungen. Und zwar konkret, ihre Reisedauer dauert jetzt, keine Ahnung, 30 Minuten länger. Sie kommen um 20 Minuten später an ihrem Ziel an. Und von der ÖBB, und jetzt rede ich mich wieder in Rage, null Information, außer dass es anscheinend Informationen gibt. Ja, Philipp, das hat mich bewegt und das hat mich ein bisschen grantig gemacht.
Und es gibt nur 5 Räder, die du mitnehmen kannst. Ist der Zug so klein oder was?
Ja, der Zug ist eigentlich eh groß, aber die ÖBB hat halt nur Kapazität für 5 Räder, die man quasi aufhängen kann. Das sind meistens ganz vorne oder ganz hinten im Zug. Und weißt du, jetzt sind die Räder heutzutage, gewisse Räder, so Mountainbikes, E-Mountainbikes, richtig dick, haben auch größere Reifen. Das heißt, wenn ich mein zartes Rennrad da zwischen 2 XXL-Mountainbikes reinhängen muss mit Carbonrahmen, und muss ich noch dazu Angst haben, dass mich irgendwie das andere Rad meinen Rahmen erschlagt. Und ja, also Radreisen mit der ÖBB, ich glaube, es gibt viele Dinge, die schöner sind. Auch da möchte ich dann wieder die Westbahn loben. Vielleicht hört uns ja auch sogar irgendwer zu, der bei der Westbahn arbeitet. Bei der Westbahn ist das Radreisen wirklich um einiges komfortabler. Nicht nur, dass man vom Bahnsteig keinen Niveauunterschied zum Zug hat, sondern es können auch viel mehr Räder mitgenommen werden und es stehen maximal 2 Räder nebeneinander. Und das ist wirklich bequem, da hat wer mitgedacht, ist der Einstieg breit genug. Ja, aber wir sind ein Finanzpodcast und kein Radreisepodcast, Philipp. Was hat dich irgendwas bewegt, was mit dem Thema Finanzen zu tun hatte vielleicht? Bevor es gleich losgeht, noch ein kurzer Risikohinweis. Die Inhalte in unserem Podcast sind nicht als Anlage- oder Steuerberatung zu verstehen. Die Inhalte dienen rein der allgemeinen Information. Wenn wir über Aktien, ETFs oder andere Anlageprodukte sprechen, ist dies unter keinen Umständen als Empfehlung zu werten. Wenn wir über Anlageprodukte sprechen, die wir selbst halten oder in irgendeiner Form beteiligt sind, dann sagen wir das entsprechend dazu. Somit haben wir den rechtlichen Part geklärt. Zurück zum Podcast.
Ja, tatsächlich. Es gibt echt wieder viele, viele Informationen und nämlich unter anderem die OMV-Dividende, die erhalte ich ja bald. Und die hast du uns da schön in den, ja, in unser Skript hinein geschrieben. Ja, das ist etwas, was mich positiv bewegt hat, weil es bald soweit ansteht. Also Matthias, du hast da was reingeschrieben. Wie hoch ist die Dividende?
Genau, also die Dividende sind in diesem Jahr knapp 10,2%. Also das ist wirklich eine Mega-Dividende, die die OMV da ausschüttet. Und der Plan sieht jetzt Folgendes vor, also eine reguläre Dividende in der Höhe von 3,05 Euro für alle, die dividendenberechtigt sind. Das sind also alle, die die Aktie am 3. Juni, beziehungsweise ich glaube der 4. ist der Extra, genauso so 3. Juni im Depot halten. Und am 4. wird dann die Dividende eben rausgerechnet aus dem Kurs. Und diese Anleger, die eben berechtigt sind, erhalten nicht nur diese 3,05 Euro, sondern auch eine Sonderdividende von 1,70 Euro. Und somit erhält jeder pro OMV-Aktie eine Dividende in der Höhe von 4,75 Euro. Und das ergibt eben dann dieses doch sehr deutliche Niveau von einer Dividende in der Höhe von über 10%. Und jetzt denkt sich vielleicht der ein oder andere, geil, 10% Dividende, es ist noch nicht der 3. Juni. Wenn ich jetzt die OMV schnell kaufe, bin ich ja sogar noch dividendenberechtigt, nehme mir die 10% Dividende mit und verkauft dann sofort wieder. Philipp, kennst du Leute, die mal schon sowas gefragt haben oder ist das, was ich sage, gerade mega Blödsinn?
Na, das habe ich schon öfter gehört, dass man vorher kaufen soll am besten und dann verkaufen, weil das muss ja funktionieren. Aber du wirst uns jetzt aufklären, dass das wahrscheinlich nicht so gut funktioniert.
Absolut richtig. Das ist nämlich ein häufiger Trugschluss. Viele denken ja, dass die Dividende quasi gratis Geld ist, das geschenkt wird und der Kurs bleibt unverändert. Dabei gibt's eine wichtige Sache, die zu beachten ist. Jede Dividende, der wird aus dem Kurs rausgerechnet. Das heißt, angenommen die OMV-Aktie, nur als Beispiel, steht bei 50 Euro am Ex-Dividendentag oder vor dem Ex-Dividendentag und die Dividende beträgt 1.005 Euro. Dann wird die Aktie am Tag darauf, am Ex-Dividendentag, ex der Dividende gehandelt. Das heißt, der Kurs der Aktie ist dann nicht mehr bei 50 Euro, sondern nur noch bei 45 Euro in diesem fiktiven Beispiel. Das heißt, wenn ich jetzt kurz vor der Dividende oder vor dem Ex-Tag kaufe und danach verkaufen möchte, bin ich automatisch um den Betrag der Dividende im Minus. Das heißt, wenn ich wirklich sehr, sehr kurz vor dem Ex-Tag kaufe, habe ich wirklich null Benefits von der Dividende, sondern vielmehr habe ich einen kleinen Nachteil, weil ich sofort Steuern zahlen muss, weil ich sofort auf die Dividende Steuern zahlen muss. Wenn ich die Geduld habe und haben möchte und nach dem Ex-Dividendentageskauf, kaufe ich natürlich dann zu einem günstigeren Kurs. So viel in der Theorie, aber auch in der Theorie, die kann man jetzt nicht eins zu eins in der Praxis anwenden, denn wir leben ja in einer Zeit, in der Märkte tendenziell steigen und so auch viele heimische österreichische Aktien. Und wenn ich jetzt aber allerdings sage, okay, ich warte noch bis der Ex-Dividendentag vorbei ist und kaufe es dann, es kann ja natürlich auch so weit sein, dass die Aktie bis dorthin weiterhin steigt und das Niveau nach dem Ex-Dividendentag immer noch höher ist, als es heute ist. Das heißt, am Ende kann ich sogar Rendite verlieren, wenn ich nicht jetzt sofort kaufe. Das heißt, die Frage sollte nicht sein, soll ich jetzt kurz vorm Ex-Dividendentag kaufen, um quasi die Dividende mitzunehmen? Die Frage sollte sein, ist das ein Unternehmen, das ich langfristig im Depot haben möchte? Ist das ein Unternehmen, mit dem ich mich identifizieren kann, wo ich der Meinung bin, das kann man im Depot haben, das hat solide Zahlen, das ist gut aufgestellt? Weil nur wegen einer Dividende eine Aktie kaufen und dann irgendwann wieder rasch zu verkaufen, das hat nichts mit dem Investieren, nichts mit dem langfristigen Investieren zu tun.
Vollkommen richtig. Und Matthias, ich habe die OMV im Depot, du auch?
Okay. Absolut, ja, ich habe sie auch im Depot.
Wo hast du die? Wo liegen die bei dir?
Bei mir liegen sie bei Trade Republic. Ich habe die OMV nämlich erst seit dem Crash im Depot, also Crash ist jetzt vielleicht übertrieben, aber vielleicht erinnern sich noch der ein oder andere dran. Im April, Mitte April herum gab es ja mal so die Aussage von Trump mit den Zöllen. Da hat der Markt gecrashed und da war dann so mein Tag, da habe ich diverse österreichische Unternehmen eingekauft. nach rückwirkend betrachtet natürlich zu wenig. Damals habe ich mir gedacht, puh, passt das jetzt, dass ich so viel unter Anführungszeichen investiert habe? Und heute sind die ganzen österreichischen Unternehmen bei mir wirklich schön im Plus. Also ich schaue da auf mein Depot parallel, die OMV-Position plus 10%, weil ich danach schon mal nachgekauft habe, meine VIG-Unica-Positionen über 20% jeweils. Also das hat sich schon ausgezahlt. Und hätte ich da quasi damals gewartet, weil ich gesagt habe, naja, Dividende, ich warte auf den Ex-Tag, bis der vorbei ist, weil dann ist ja der Kurs wieder weiter unten. Naja, jetzt sind es 20% gestiegen. Ich glaube jetzt nicht, dass ich in naher Zukunft noch einmal die Chance haben werde, unter meinem Einstandskurs einzukaufen.
Aber du hast ja gekauft fürs Langfristige, weil du investieren wolltest und nicht eben, um genau so einen Zock zu machen sozusagen.
Genau.
Habe ich erwähnt,
dass ich sie bei Trade Republic gekauft habe, oder habe ich jetzt eine Frage
gemacht? Ja, hast du.
Okay,
ja, am Anfang. Und auf was ich eigentlich raus wollte, weil ich habe die nicht bei Flatex liegen, nach wie vor. Mittlerweile schon eine relativ große Position. Und da geht es ja um das Thema Dividendengebühr. Weil ich sehe in unserem Skript, dass man bei Flatex ja plötzlich jetzt ein teurer Broker vielleicht sein könnte, aufgrund dieser Dividendengebühr. Auf der einen Seite kann man gleich mal entwarnen, bei österreichischen und deutschen Aktien gibt's die nicht. Bei anderen sehr wohl. Also alles außerhalb von Österreich, Deutschland gibt's die. Matthias, du hast da ein Video dazu gemacht. Was ist die Dividendengebühr? Was bedeutet denn das?
Ja, Dividendengebühr, das ist tatsächlich eine Gebühr, die bei vielen Brokern in Österreich noch gang und gäbe ist. Also es war eigentlich Usus, dass man, wenn man eine Dividende erhält, erstens, dass man die irgendwann erhält, aber nicht an dem Tag, wo sie ausgezahlt werden sollte. Das war ein Unding eigentlich, aber das schon Standard war. Und zweitens, das Thema Dividendengebühren. Also für die Ausschüttung, für die Einbuchung der Dividende wird von vielen Brokern und vor allem von vielen Banken in Österreich eine Gebühr verrechnet, die Dividendengebühr. Und bei Online-Brokern ist es in der Regel so, dass, oder auch bei Banken, dass heimische Unternehmen, dass die Dividenden von heimischen Unternehmen kostenlos eingebucht werden, also österreichische Aktien. Beim Online-Broker Flatex ist es so, dass eben deutsche und österreichische Aktien kostenlos eingebucht werden und gleichzeitig internationale Aktien, wenn der Gegenwert der Dividende höher als 15 Euro ist, für diese Einbuchungen wird dann eine Gebühr von 5,90 Euro erhoben. So, 5,90 Euro für eine Einbuchung einer Dividende, wenn die größer als 15 Euro ist. Das heißt, wenn ich 15 Euro und, sagen wir, einen Cent an Dividende bekomme, zahle ich 5,90 Euro. Das heißt, über 30% dann an Gebühren. So wird das nichts mit dem langfristigen Vermögensaufbau oder mit passivem Einkommen aus Dividenden. Das macht keinen Spaß. Und ich habe nämlich auch eine Dividende erhalten in der Höhe von knapp 22 Euro. Und ich schaue gerade auf den Screenshot drauf. Einbuchung 17,24 Euro und der Abzug eben von den 5,90 Euro Gebühren. Das macht halt so wirklich keinen Spaß. Aber es gab halt lange Zeit keine Alternative zu Flatex, weil Flatex lange Zeit in Österreich das attraktivste Angebot eigentlich für den Wertpapierhandel, für Sparpläne und so weiter hatte. Und ja, seitdem Trade Republic eben steuereinfach ist, hier nochmal der Hinweis, wenn du jetzt ein Depot bei Trade Republic eröffnen möchtest, bitte den Link in der Bio klicken, so unterstützt unseren Kanal und unseren Podcast. Und seitdem eben Trade Republic steuereinfach ist Flatex plötzlich aus dem Nichts ein teurer Broker geworden. Weil wie oft kommen denn Dividenden aus Amerika? Viermal im Jahr. So, jetzt habe ich viermal im Jahr zum Beispiel von McDonald's, einer Aktie, die ich auch im Depot halte, eine Dividende, die größer ist als 15 Euro, nämlich knapp drüber. Und dann müsste ich jetzt eben viermal im Jahr 5,90 Euro Gebühren bezahlen. Und das ist halt echt viel Geld. Und ich habe nicht nur McDonald's als Dividendenaktie, ich habe auch viele andere Dividendenaktien aus Amerika. Und das geht ins Geld. Und daher bitte achtet drauf, ob euer Broker Dividendengebühren verrechnet. Schreibt es eurem Broker, wenn er Dividendengebühren verrechnet, dass quasi das Angebot eigentlich, wenn man es mit dem Markt vergleicht, nicht mehr attraktiv ist, dass es jetzt neue Player gibt, die darauf verzichten. Man muss jetzt nicht vorschnell handeln, man kann ja mal das Gespräch mit dem Broker suchen und eventuell bekommt man dann Sonderkonditionen.
Und um das Thema Flatex abzuschließen, das ist rein auf Dividendenausschüttung. Das heißt, andere Ausschüttungen von Fonds und ETFs fallen da nicht drunter. Aber nur, damit wir das nochmal abrunden. Matthias, ich sehe auch noch, wir haben letztes Mal drüber geredet, über BYD. Ich meine, das ist eines deiner Lieblingsthemen.
Das kann ich nicht verneinen.
Ja, und da haben wir über BYD Kapitalmaßnahmen gesprochen. Gibt es da irgendwas Neues dazu?
Ja, nein, ich habe nur im letzten Podcast erwähnt, dass ich noch nicht genau durchblickt habe, wie das jetzt funktioniert. Also für alle, die es nicht gehört haben, die Folge 124 war das. Da habe ich Philipp über sein Glück erzählt, dass der chinesische Elektroautohersteller BYD ein sehr großzügiges Vergütungspaket für seine Aktionäre angekündigt hat, nämlich 8 Bonusaktien, 12 Kapitalaktien sowie eine Bardividende von rund 5,5 US-Dollar pro 10 gehaltener Aktien. Und ich habe in Philipp damals erzählt, dass ich zwar nicht weiß, was das genau mit den 8 Bonusaktien und Kapitalaktien so auf sich hat, aber die Dividende, die ist ja auch schon mal schön. Und das möchte ich jetzt ein bisschen aufklären mit der Hilfe von ChatGPT. Ich habe ChatGPT gefragt, wie man das verstehen kann. Und ChatGPT hat das ganz einfach zusammengefasst, nämlich pro 10 gehaltene Aktien erhalten Anleger eben 8 Bonusaktien und 12 weitere Aktien aus Kapitalrücklagen. Das bedeutet, jetzt muss ich kurz auf den Chat schauen, wer BYD-Aktien hält, bekommt 20 neue Aktien und eine satte Dividende obendrauf, komplett kostenlos. Damit verdreifacht sich zwar die Gesamtanzahl der Aktien, was den Kurs rein rechnerisch senkt, aber der Gesamtwert bleibt gleich. Es handelt sich also nicht um eine klassische Verwässerung, sondern um eine Maßnahme zur Stärkung des Eigenkapitals, zur Belohnung langfristiger Investoren. Also wenn ich das jetzt richtig rauslese, was da passieren wird, ist, dass der Kurs von BYD, wenn er heute zum Beispiel bei 60 Dollar oder 60 Euro steht, dass er dann, wenn diese Maßnahme gesetzt wird, nur noch bei 20 Dollar stehen wird. Und gleichzeitig die Anzahl der Aktien, die man selbst im Depot hat, ebenfalls verdreifacht. Das heißt, man hat am Ende des Tages nicht mehr Geld, man hat nur mehr Aktien und der Kurs ist geringer. Und man bekommt die Dividende obendrauf.
Also man könnte fast sagen, wie so ein Aktiensplit in die Richtung, ne?
So wie ChatGPT mir das erklärt hat, ist es quasi so eine Art Aktiensplit, nur für die Investoren. Wie eine Kapitalerhöhung eigentlich eher. Nur, dass man ja klassischerweise, wenn ein Unternehmen eine Kapitalerhöhung, also neue Aktien ausgibt, dass man ein Vorkaufsrecht hat als bestehender Aktionär und ich da quasi neues Geld reinkaufen muss, damit meine Anteile nicht verwässern. Und hier im Prinzip schenkt mir BYD die weiteren Anteile, sodass sich der Wert nicht verwässert. Und das ist gut. Ich habe da auch noch zur besseren Vorstellung ein Beispiel reingebracht. Stell dir vor, du hast 100 BYD-Aktien. Das bedeutet, du bekommst 80 Bonusaktien und 120 Kapitalaktien und eine Dividende von in Summe ca. 55 US-Dollar. Das bedeutet, am Ende des Tages hast du dreimal so viele Aktien wie vorher. Und der Kurs ist theoretisch um ein Drittel reduziert, also von zum Beispiel jetzt 60 Dollar auf 20 Dollar. Und das ist es am Ende des Tages. Also der Wert deiner BYD-Aktien, der verdreifacht sich nicht, das wäre schön, sondern nur die Anzahl deiner Aktien, der Kurs bleibt gleich, der Depotwert bleibt unverändert und du bekommst eine schöne Cash-Dividende. So viel von BYD.
Sehr spannend, wir werden auf jeden Fall mal schauen, was da dann rauskommt. Auf jeden Fall ein wirklich interessantes, Geschenk oder interessante Maßnahme, weil die ich so nicht kenne. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich freue mich schon drauf und was dann wirklich rauskommt, werden wir dann sehen. Um das Thema Dividende noch kurz abzuschließen. Wir haben ja gesprochen, Dividenden von der OMV, die kommen relativ hoch heuer. Welche Steuern fallen da jetzt an? Also wir haben jetzt einmal 27,5% Käst in Österreich. Das ist sowieso klar. Und ab der ersten Cent Dividende kannst du sagen, ne? Wie schaut es denn in Deutschland und der Schweiz aus, Matthias?
Ja, also jeder, der jetzt deutsche oder Schweizer Aktien im Depot hält, das Schweiz kann man also kurzem wieder investieren, der muss nicht nur in Österreich Steuern abführen, sondern nachdem die Dividende eine Ausschüttung des Gewinns ist, muss der Gewinn eines Unternehmens immer in dem Land versteuert werden, in dem der Gewinn anfällt. Man kennt die Quellensteuer und jetzt besucht uns auch meine Katze, schön. Man kennt die Quellensteuer. Die Quellensteuer ist quasi die Steuer, die an der Quelle des Gewinns anfällt. In Deutschland sind 26,x%, die dann noch quasi zu unserer Steuer oben drauf kommen. Um jetzt dann so diese doppelte Besteuerung zu vermeiden, gibt es ein Doppelbesteuerungsabkommen, das reduziert den Ganzen nochmal um 15%. Long story short, wenn man eine Dividende eines deutschen Unternehmens erhält, zum Beispiel der Allianz, die auch sehr hohe Dividende ausschüttet, zahlt man knappe 38 Euro Steuern. Und das ist enorm. Wenn ich jetzt sogar weitergehe in die Schweiz, da zahle ich sogar über 42% an Steuern auf meine Dividende. Theoretisch kann ich mir das Geld zurückholen über Formulare, aber das ist natürlich immer mit Aufwand und mit Kosten verbunden. Also Kosten einmal im Sinne von Kosten, die beim Broker anfallen, weil ich muss diverse Formulare anfordern. Das ist nicht immer kostenlos, dafür werden Bearbeitungsgebühren verrechnet. Und dann muss ich natürlich noch bei der Steuerbehörde im Zielland dann teilweise Gebühren bezahlen. Das heißt, es kann schnell teuer werden, es kann schnell über 100 Euro kosten, dass ich mir da meine Dividende zurückhole. Und wenn ich mir rausrechne, wie viel Geld ich mir dann am Ende zurückholen kann bei meiner Dividende, dann macht es für Kleinanleger, die, sage ich jetzt einmal, unter 1 Million Euro ein Depot haben, und ich glaube, das trifft auf fast alle unsere Hörer zu, leider, da macht das in aller Regel eigentlich keinen Sinn.
Ja, das leidige Thema Steuern, gibt es auch steuerfreie Dividenden? Ich habe das ein oder andere Mal schon mal irgendwo gelesen, aber gibt es sowas, Matthias?
Theoretisch gibt es das ja. Also es gibt Dividenden, die werden steuerfrei ausbezahlt. Ich glaube, der Markus hat letztens auch einen Screenshot in einer unserer Investmentgruppen geschickt und sich da erkundigt, was da los ist. Und zwar kommt das immer darauf an, wie wird die Dividende bezahlt, also von wo kommt das Geld. Wenn das Geld aus den Einlagen des Unternehmens kommt, dann kann die Dividende steuerfrei ausgeschüttet werden. Wenn die Dividende auch vom Gewinn des Unternehmens bezahlt wird, dann ist natürlich immer die 27,5% KEST fällig. Und jetzt klingt das natürlich schön, steuerfreie Dividende, aber was viele dann eben vergessen, es ist am Ende des Tages, muss man immer Steuern zahlen. Wenn ich jetzt eine steuerfreie Dividende ausgeschüttet bekomme, bedeutet das nicht, dass ich nichts zahlen muss. Im Gegenteil, mein Einstandskurs wird um die Dividende reduziert, also die Anschaffungskosten werden reduziert, weil es ja auch eine Einlagenrückzahlung im Prinzip ist. Und das vermindert ja natürlich auch den Wert an meiner Aktien. Kleines Beispiel, ich habe 100 Euro pro Stück eine Aktie gekauft, die Dividende ist 5 Euro. Das bedeutet, dass mein Einstandskurs dann auf 95 Euro sinkt. Und somit muss ich dann, wenn ich die Aktie verkaufen würde, auf einen höheren Gewinn Steuern zahlen. Das heißt, wenn die Aktie auf 110 Euro steigt, muss ich nicht nur 10 Euro versteuern, sondern muss eben 15 Euro versteuern. Und somit ist die Dividende dann am Ende des Tages auch nicht steuerfrei. Wo ist noch Vorsicht geboten beim Thema Dividende? Ja, leider bei ETFs, und leider muss ich da mein eigenes Depot gleich mal ein bisschen bearbeiten wahrscheinlich. Vorsicht bei der Wahl des ETFs und Vorsicht eben, wo der ETF aufgelegt ist. Wenn jetzt der ETF aufgelegt ist, zum Beispiel in Frankreich oder in den Niederlanden, dann zahlt man in der Regel noch einmal eben hohe Quellensteuern auf Ausschüttungen. Das kann vor allem bei Dividenden-ETFs richtig bitter sein. Bei ETFs gilt, schauen, dass die in Irland aufgelegt sind, die sind steuerlich sehr günstig. Da zahlt man eben nur unter Anführungszeichen die 27,5%. Oder eben bei Fonds in Österreich. Also schauen, dass die in Österreich sind, die Fonds. Aber auf jeden Fall so Fonds, ETFs aus Frankreich oder Niederlande meiden, wenn man eben ein Freund seines eigenen Geldes ist.
Weißt du, bei dem Thema Steuern und Dividenden, weißt du, was mir da gerade in den Kopf kommt? Kennst du den Werbeslogan von der Post? Die Post bringt allen was. Das könnten wir schön umlegen auf: Der Staat holt sich von allen etwas.
Absolut, der Staat holt sich von allen was.
Ja, wunderbar. Gehen wir gleich mal weiter zum nächsten Thema. Insbesondere beim Thema: Der Staat holt sich von allen was. Österreich muss sparen. Und jetzt schauen wir uns einmal an, was das bedeutet und warum wir überhaupt sparen müssen. Österreich ist ja, das sieht man auch in den Medien, relativ finanziell unter massivem Druck mittlerweile. Und der Fiskalrat, der warnt jetzt: Wenn wir jetzt so weitermachen, dann wird es noch teurer, weil aktuell haben wir eine Finanzierungslücke von 7% vom BIP. Um das jetzt in Deutsch zu erklären sozusagen, heißt das, Jahr für Jahr fehlen uns aktuell schon 35 Milliarden Euro. 35 Milliarden, das, wenn man es umlegt, wäre das das gesamte Bildungs- und Gesundheitssystem, was der Staat aktuell ausgibt. Also das ist nicht wenig, da reden wir von extrem viel. Und aktuell fehlen uns also schon fast 12 Milliarden heuer. Ja, die Gründe sind immer mehr Pensionisten, also das Pensionssystem ist natürlich mitunter auch ein Grund dafür, warum die Ausgaben so hoch sind. Natürlich auch Pflegekosten, Gesundheitskosten, Klimakrise ist genauso, ist genauso kostenintensiv und viele andere Sachen. Und wenn wir jetzt nicht handeln, dann steigen die Schulden natürlich weiter, und die Zinsen, die müssen wir ja auch tilgen, die explodieren natürlich. Und das ist halt das Problem, was dann in Zukunft wahrscheinlich auftreten wird. Für Bildung und Pflege wird vielleicht das Geld fehlen, für andere Sachen ebenso. Und jetzt müssen wir halt einsparen, damit wir eben nicht in diese prekäre Lage kommen. Und der neue Finanzminister, der Markus Matterbauer, der reagiert jetzt drauf. Und zwar mit einem Sparpaket in der Höhe von 15 Milliarden Euro für die Jahre 2025 und 2026. Also in den nächsten 1,5 Jahren können wir einen Haufen einsparen. Oder müssen wir einen Haufen einsparen. Und wo wird jetzt konkret gespart? Das hat er jetzt vor kurzem in den Medien gebracht sozusagen. Und zwar die Bildungskarenz, die wird reformiert, teilweise abgeschafft sogar. Also ein großer Einschnitt für viele. Der Staat erhofft sich halt dadurch jetzt mehr an Einsparungen. Was ich positiv finde, Parteienförderungen, da wird es nicht angepasst, also keine Inflationsanpassung. Matthias, also wenn wir jetzt eine Partei aufmachen wollen, dann werden wir vielleicht nicht mehr viel Geld bekommen. Aber Gott sei Dank machen wir keine Partei auf. Dann wird beim Bundesheer eingespart, 180 Millionen Euro wollen sie da einsparen. Das ist eine spannende Geschichte, weil auf der einen Seite soll Europa aufrüsten, überall werden, weiß nicht wie viele Fonds und Milliarden locker gemacht. Österreich will jetzt einsparen. Spannend, wie das jetzt mit den EU-Vorschriften oder mit den Ideen, was sie jetzt für die Aufrüstung haben, wie das in Einklang steht. Bin ich gespannt, ob das dann so durchsetzbar ist. Verschiedene Entwicklungshilfen im Asylbereich, für ausländische Entwicklungshilfen wird auch eingespart. Beim Asylbereich ist es hauptsächlich, weil weniger Anträge auf Asyl kommen. Das ist natürlich ein hoher bürokratischer Aufwand, kostet einen Haufen Geld. Da ist ja die Frage, ob das längerfristig ist oder eher nicht. Werden wir schauen, wie es sich ausschaut. Und was interessant oder was nett ist, ist der Mitarbeiterbonus von 1.000 Euro. Als kleiner Ausgleich, ein Tropfen auf den heißen Stein, kann man so sagen. Mir wäre lieber, wenn sie 1.000 Euro Steuerfreibetrag beim Investieren bringen würden, dann hätte jeder was davon, insbesondere die Einsteiger im Kapitalmarkt. Wenn man wieder zurückgeht auf das Thema Dividenden, wäre das natürlich super, aber das ist natürlich nicht in Gespräch. Ja, wir werden auf jeden Fall sehen, grundsätzlich wirkt dieser Sparkurs nicht unbedingt politisch motiviert, aber notwendig. Man könnte natürlich beim einen oder anderen sicher etwas gravierender einsparen oder ein bisschen andere Änderungen machen. Am Ende des Tages soll jeder fair dazu beitragen. Das ist die Aussage vom Finanzminister. Wir werden aber sehen, wer es natürlich dann wieder ausbadet. Aktuell schaut es wieder mal so aus, dass natürlich wir, das Volk, das größtenteils ausbaden werden müssen. Und
vor allem alleinerziehende Mütter. Also wir haben ja auch gesehen, kürzlich ist es festgelegt worden, dass so Familienbeihilfe etc. an die Inflation angepasst wird und sich die Leistungen eben erhöhen. Und genau das wird jetzt wieder zurückgefahren. Da habe ich mir gedacht, wirklich genau von einem SPÖ-Finanzminister kommt so eine Maßnahme, dass eben die Familienbeihilfe und so eben Leistungen, die die Familien betreffen, nicht an den Index angepasst werden. Also da habe ich dann wirklich schon mal kurz geschluckt und habe mir gedacht, das kann es eigentlich nicht sein. Weil jetzt trifft es wieder halt genau die, ich sage mal, die Ärmsten, die eh schon alles geben, die eh schon 100% geben, die versuchen eben Familie, Job unter einem Hut zu bekommen. Und da kommt man jetzt nicht davon aus, dass man denen das, also denen gönnt man jetzt quasi dieses extra Geld nicht, so dass sie eben ihren Lebensstandard halten können, sondern die werden jetzt wieder ärmer. Das hat mich getroffen, muss ich gestehen.
Ja, und was auch noch wegfällt, ist das Klimaticket. Für den haben sie sich letzte Regierung ziemlich eingesetzt. Das Klimaticket unter 18, das gratis Klimaticket, muss ich dazu sagen, das habe ich vorhin wegfallen lassen. Das hat es jetzt kurzzeitig gegeben, ich glaube ein Jahr oder vielleicht zwei Jahre. Da haben sie sich gedacht, das kommt jetzt weg. Ja, auf der einen Seite wahrscheinlich leicht zum Einsparen. Auf der anderen Seite war es eine nette Geschichte für die Jugend und auch für das Thema, wenn man wieder auf das Thema Umwelt und so geht, dass man das aber fördert. Aber ja, das ist ein kleiner Einschnitt, der ist nicht gravierend, deswegen das, was du gesagt hast mit den Familienleistungen, das ist wirklich ein Einschnitt, der viele treffen wird. Die ist eigentlich, das ist nicht ganz fair. Aber ja, wir werden sehen, was jetzt wieder rauskommt, was passieren wird. Und es ist ja noch nicht aller Tage Abend. Meines Erachtens, oder ich glaube heute am 13.05., wo wir das aufnehmen, ist, glaube ich, genau diese Plenarsitzung im Nationalrat, wo das eben vorgestellt wird. Es gibt nämlich noch nicht viele oder Informationen dazu, wie eben alle dazu beitragen sollen. Das ist ein bisschen noch ausgespart geblieben. Also wir werden es wahrscheinlich heute erfahren und beim nächsten Podcast vielleicht dann schon drüber sprechen, was da rausgekommen ist.
Ich würde ganz kurz noch erwähnen, warum eben das für die Familien so schlimm ist. Weil jetzt ist basiert ausgenommen worden, dass die Familienbeihilfe etc. an die Inflation angepasst wird. Was heißt das? Rundherum werden ja die Sachen trotzdem teurer. Also die Sachen, die Kinder für die Schule brauchen, Stifte, Federpenal, Papier etc., das wird alles teurer, eben in einem gewissen Prozentsatz. Und das bedeutet, Familienbeihilfe bleibt aber gleich. Ich kann mir halt dann wirklich weniger um mein Geld leisten. Und das für die nächsten 2 Jahre. Und das war ja gerade so eine Errungenschaft, dass diese Leistung sehr wohl eben angepasst wird. Und das jetzt gleich wieder zu kürzen, Philipp, ich sehe das wie du, da gäbe es die ein oder anderen Sachen, wo man die Steuern, wo man mit Steuern Kapital steuern könnte, wo es dann vielleicht auch Leute trifft, denen, die sich's leisten können. Aber hier eben auf die Familien wieder reinzugehen, vor allem als SPÖ-Finanzminister. Ja. Aber so wie du sagst, wir sind gespannt, was sich da jetzt in der Sitzung ergibt. Vielleicht ist ja das alles schon wieder Schnee von gestern am Donnerstag, wenn der Podcast online kommt, und ich kann mich dann nächste Woche groß entschuldigen beim Herrn Finanzminister, weil er vielleicht dann doch ein Herz für die Familien hatte. Aber ja, ich gehe mal das Risiko ein und sage, es wird sich nicht großartig viel ändern an diesem Vorhaben. Ich glaube, die Pensionen, da ist nichts angetastet worden, oder? Ich glaube, die sind ja noch schnell so weit angepasst worden, dass man sich darauf geeinigt hat, ja, wird an die Inflation angepasst. Habe ich das richtig im Kopf? Ich bin mir nicht ganz sicher gerade.
Naja, bei der Inflationsanpassung, da wurde ja noch kurzzeitig was angepasst vorher, aber sie haben ja die größte Pensionsreform seit 20 Jahren jetzt auf den Plan gerufen. Das haben wir bei der letzten Folge im Podcast, bei der Folge 125, haben wir das besprochen, das Thema. Also wenn es jemand genauer wissen möchte, wie groß das oder die Pensionsreform wirklich sein wird, was wir an Infos haben, der soll sich das anhören. Meines Erachtens hat sie nicht viel getan, also nichts wirklich Nachhaltiges, was für die nächsten Generationen, für uns vielleicht von Vorteil wäre, sondern es gibt eher Einsparungen, Erhöhungen bei Sozialleistungen oder Sozialabgaben für die Pensionisten, was sie jetzt gerade sind. Das auf der einen Seite haben sie vielleicht die Pensionabgaben angehoben, auf der anderen Seite haben sie die Sozialabgaben auch angehoben. Also am Ende des Tages wird es ein Nullsummenspiel sein wahrscheinlich für die meisten, die jetzt gerade in Pension sind. Und ja, und wir dürfen auch länger arbeiten, also das ist auch schon fixiert. Und wenn es die jetzige Regierung nicht schafft, das Pensionssystem attraktiver zu gestalten, dann muss das die nächste Regierung machen. Das heißt, die haben das Problem einfach wieder rausgeschoben. Ja, könnte mich schon darüber aufregen, aber einfach die Folge 125 anhören, da rege ich mich auf und da könnt ihr das in Ruhe anhören, einige Minuten lang. Natürlich auch gewisse Fakten. Dann kommen wir zum Community-Blog, Matthias. Das ist dein Lieblingsblog, das wissen wir schon alle. Bei Markus war es anders. Der hat andere Blöcke, die ihm lieber sind. Aber bei dir ist es Community-Blog und wir haben da eine interessante Frage bzw. eine Nachricht von einem Follower auf Instagram erhalten. Matthias, was ist da kommen?
Absolut, ja. Vor allem, warum ist der Community-Blog mein Lieblingsblog? Weil wir machen das ja alles für die Community und die Fragen, die Themen, die wir hier behandeln, die sind ja die Themen, die die Leute da draußen interessiert. Und deswegen der Blog mein Favorite. Und ich habe eine Nachricht von einer Person bekommen. Nennen wir diese Person Markus. Ja? Name von der Redaktion geändert. Und der Markus schreibt mir, dass er unseren Podcast immer bei Gartenarbeiten mit den AirPods hört und den Podcast regelmäßig verfolgt und bedankt sich für den Podcast. Er sagt, Dividenden sind interessant für ihn. OMV Flughafen Wien ist mega spannend und er freut sich auch schon auf das Webinar am 20.05. Das Grundlagen der Geldanlage, das findet eben am 20.05. statt. Den Link dazu in unserer Instagram-Bio. Und dann ist er mit einem Anliegen auf mich zugekommen, wo er schreibt, dass der Markus vor 3 Jahren bei einer bekannten Drei-Buchstaben-Firma sein Glück versucht hat und dort im Zuge dessen erstmalig Kontakt mit Investments gehabt hat. Für alle, die es nicht wissen, Drei-Buchstaben-Firmen, das ist so die nette Umschreibung für Firmen, die mit schneeballsystemartigen Systemen einen Finanzvertrieb aufbauen, wo man mit kurzen Wochenendseminaren plötzlich zum Wertpapiervermittler, zum Vermögensberater ausgebildet werden soll und dann natürlich seine Freunde und Familie diverse Finanzprodukte verkaufen soll. Dann bekommt man Punkte oder man bekommt Einheiten. Das sind so die Rechenmethoden, wie man dann auf gewisse Provisionen kommt. Und wie gesagt, man nennt sie in der Branche auch gerne Drei-Buchstaben-Firmen, weil sie eben meistens sehr kurze Abkürzungen haben. Und in so einer Firma war der Markus drinnen. Er hat eben über so ein Wochenendseminar vermutlich seine ersten Kontakte mit Investitionen gehabt, hat dann auch für seine Kinder da etwas abgeschlossen und er hat ihm gesagt, er schreibt, dass es etwas komisch klingt und er das Gefühl hat, dass es mehr kostet, als es bringt. Also er hat ein mulmiges Gefühl. Und er hat auch, muss er gestehen, die Gebühren vielleicht am Anfang übersehen und macht sich eben jetzt umso mehr Gedanken, wie man denn jetzt sinnvoller damit umgehen könnte. Sprich, Er hat gesehen, okay, er hat grundsätzlich jetzt einmal bei dieser drei Buchstabenfirma was gelernt. Er hat Neues dazugelernt, etwas über Investments, das er vorher eben nicht wusste. Witzige Side-Story, bei mir war es ja ähnlich, auch bei mir. Ich war ja auch mal in so einer Drei-Buchstaben-Firma und auch das war mein erster Kontakt zum Thema Kapitalmarkt und Börse. Und somit erstes Mal gut ein Learning, man hat was gelernt, aber auf der anderen Seite ist auch gleich selbstkritisch eben und sagt, da sind Kosten, die kann er jetzt schwer einschätzen. Und durch unsere Podcast-Folge, und da bin ich sehr froh, hat er eben mehr zum Nachdenken gemacht, ist er eben mehr zum Nachdenken gekommen. Und ich denke, da gibt's die ein oder anderen, denen es hier ähnlich geht. Er schreibt auch, er ist froh, dass er keine monatlichen Sparpläne abgeschlossen hat, weil die verrechnen für jede Sparrate Ausgabeaufschläge. Und da hätte er jetzt gerne so ein Statement dazu. Und das Statement soll er bekommen. Lieber Markus, dessen Namen geändert ist. Ich habe ihn natürlich gefragt, ob ich das anonymisiert in den Podcast aufnehmen darf. Er hat gesagt, ja, sehr gerne. Von dem her, mein Statement, Markus, zu deiner Antwort. Erst einmal ist es gut, dass du da mit dem Investieren in Kontakt gekommen bist. Es macht am Anfang, wenn man startet, legt man ja in der Regel auch nicht 100% seines Vermögens an, sondern startet mal klein. Also ich hoffe auch, du hast klein gestartet und ja, hast hier was für deine Kinder angelegt. Du beschreibst, du bist froh, dass du keine monatlichen Sparpläne abgeschlossen hast, sondern Einmalzahlungen getätigt hast und dass sie eben Ausgabeaufschläge verrechnen. So ein schwieriges Wort für einen Podcast. Und da noch kurz zur Info, Markus. Ja, Ausgabeaufschläge, die sind ganz normal in der Branche. Also das ist quasi die Vertriebsprovision oder auch einfach die Transaktionsgebühren. Also einen Begriff von beiden verwenden Bankberater oder Vertriebler eben gerne anstatt von Ausgabeaufschlag. Beziehungsweise Ausgabeaufschlag ist der gängige Begriff und im Hintergrund ist es quasi die Gebühr, die die Transaktion rechtfertigt oder eben die Provision. Und ja, es ist auch leider normal, dass man monatlich bei jeder Zahlung, also beim Sparplan, einen Ausgabeaufschlag bezahlt. Der kann groß sein zwischen 3-6%. Das ist so die Range. Und viele machen den Schmäh. Viele sagen dir dann, wenn du jetzt zum Beispiel bei uns startest in diesem Vertrieb, in diesem Drei-Buchstaben-Vertrieb, wir streichen dir -50% von diesem Ausgabeaufschlag. Das heißt, auf deine erste Anzahlung kriegst du mal -50%. Das soll dich natürlich motivieren. Oh cool, wenn ich jetzt -50% da kriege, dann investiere ich nicht 1000 Euro, sondern 2000. Oder statt 5000, 10.000. Wenn ich jetzt kurz ein Rechenbeispiel mache, 5% von 10.000 Euro sind 500 Euro. Das heißt, wenn du jetzt sagst, du investierst 10.000 Euro, zahlst 5% Ausgabeaufschlag, hast du quasi 9.500 Euro veranlagt. Die 500 Euro musst du erst einmal reinholen. Und dann kommen natürlich für deine Investmentfonds, die du dann dort hältst, natürlich noch Gebühren dazu. Das sind meist keine ETFs, sondern eben aktiv gemanagte Fonds. Das heißt, die kommen noch einmal on top. Und da wird es eben richtig teuer. Also bei den Gebühren in Kombination mit den Ausgabeaufschlägen. Und häufig war es das dann noch nicht einmal. Häufig haben solche Drei-Buchstaben-Firmen dann noch Provisionen, die verrechnet werden, wenn du zum Beispiel einen Sparplan starten möchtest. Und je nachdem, wie viel du veranlagen möchtest, umso höher, also umso weniger du per Monat sparen möchtest, desto billiger ist der Sparplan und umso mehr du verrechnen, veranspannen möchtest, desto höher wird die Gebühr der einmaligen Provision. Und so finanzieren sich diese Strukturvertriebe in der Regel eben durch Provisionen, durch die Ausgabeaufschläge. Und ja, das ist einfach ein absoluter Renditekiller und so kannst du definitiv kein Vermögen aufbauen. Das ist absolut nicht der Weg, der Menschen Erfolg an der Börse bringt, sondern die einzigen, die hier verdienen, sind wirklich die Vertriebler, die ober dir sind, die früher eingestiegen sind, die sich eben jetzt an einer Provision erfreuen. Und ja, der Anleger selbst geht da in aller Regel leer aus oder im besten Fall sogar noch plus minus null. Ich habe bei mir damals knapp, ich glaube bei dem Vertrieb waren es knapp 3.000 Euro an Provisionen bezahlt, da sind die Ausgabeaufschläge noch nicht drinnen. Ja, das war dumm von mir, ja, aber wir alle machen Fehler und Gott sei Dank, ich habe da meinen Part gelernt und freue mich, wenn Menschen das hören, die vielleicht jetzt gerade auf ein Wochenendseminar eingeladen worden sind oder denen vielleicht das ein oder andere Gespräch mit einem Freund plötzlich komisch vorkommt. Somit unsere Empfehlung ganz klar, die Sachen selbst in die Hand nehmen, sich selbst damit beschäftigen. Genießt einmal diese Seminare, gebt sie euch, wenn ihr das möchtet, aber kommt ganz schnell wieder auf den Boden der Realität, dass es eben diesen schnellen Reichtum, der auch dort häufig vermittelt wird, nicht gibt. Und da vielleicht auch noch so zum Abschluss ein bisschen mal so einen kurzen Ausschwenk. Welche Arten gibt's denn eigentlich? Wie und wo man investieren kann? Und ich habe das jetzt mal in unserem Skript zusammengefasst. Es gibt im Grunde gelegen, wenn man es anschaut, drei Arten, wo und wie man investieren kann. Der erste Weg, und das ist den meisten Leuten geläufig und auch das wird von den meisten gemacht, die Hausbank. Sprich, man hat einen Berater, der berät einen, vermittelt Produkte, je nachdem, welche Risiko, was man halt, wie risikoreich man veranlagen möchte. Der Hausbankberater kennt dann auch in der Regel die finanzielle Situation am besten. Der weiß auch, okay, will man jetzt ein Haus bauen, braucht man das Geld für einen Kredit als Anzahlung oder ähnliches. Sprich, da hast du wirklich eine sehr enge Kundenbetreuung. Am Ende des Tages muss jedoch auch der Berater von der Bank bezahlt werden. Somit hast du bei der Hausbank häufig hohe Gebühren, weil der Bankberater hat nicht die Aufgabe, dass er dich reich macht, sondern der Bankberater macht die Bank reich. Und das ist schlussendlich die Aufgabe des Bankberaters, dass du ein Kunde bist bei der Bank, der möglichst profitabel, also der die Bank möglichst profitabel macht, aber auch gleichzeitig sich gut betreut fühlt und gute Produkte hat, damit auch du eine kleine Freude hast. Aber am Ende, egal ob die Kurse an der Börse rauf oder runter gehen, die Bank verdient immer über Ausgabeaufschläge und über Produktkosten. Das heißt, die Bank, für die Bank musst du gar nicht Gewinn machen, und sie verdient trotzdem mit dir. Das ist so ein bisschen die Motivation und der Hintergrund von einer Bank. Und darin ist nichts Verwerfliches. Auf gar keinen Fall. Wie gesagt, die Bank muss ja auch irgendwie verdienen. Banken machen großartige Jobs für uns alle. Und als Aktionäre können wir natürlich auch an den Gewinnen von Banken mitverdienen. Die zweite Art, wie man investieren kann, ist eben über Finanzvertriebe, über 3-Buchstaben-Firmen. Und das läuft dann meistens eher schlecht für die meisten Leute, weil da ist es so, man trifft irgendwie auf einen Vertriebler, auf einen Berater, unter Anführungszeichen, einen Freund von früher, der sich plötzlich wieder gemeldet hat und meinte, ja, kann er mal über deine Versicherungen drüber schauen oder kann er mal über deine Anlageprodukte drüber schauen. Und diese Berater, die haben gelernt zu verkaufen. Die denken nicht in Rendite oder die denken nicht in Jahrzehnten, sondern die denken einfach nur an Einheiten, an den nächsten Monat, wie viele Einheiten sie schon geschrieben haben und wie viele Einheiten dein Sparplan jetzt noch ausmachen will. Das heißt, hier ist wirklich der Fokus auf Verkaufen, 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 Verkaufen. Man kennt es von Firmen wie der Wolf of Wall Street. Ganz so läuft es nicht ab, aber das ist schon ein ganz eigener Schlag Menschen. Natürlich kann man jetzt nicht alle in einen Haufen werfen, aber ich habe mich erst letztens wieder mit einem Freund von damals ausgetauscht und der hat auch gesagt, da sind einfach Leute dabei, die haben keine Skrupel und die kennen keine Skrupel. Die, wenn du, keine Ahnung, 1500 Euro verdienst, 1000 Euro für dein Leben brauchst, 500 Euro dann für andere Kosten, die schaffen es immer noch, dass sie dir einen Kredit aufzwängen, dass du dann die Provision für deinen Sparplan bezahlen kannst. Also da habe ich Geschichten gehört, die waren wirklich nicht schön. Und die dritte Art, wie man vorsorgen kann, ist eben die eigenständige Vorsorge. Also sich selbst um sein Geld zu kümmern, selbst Verantwortung zu übernehmen und sich bewusst sein, okay, es gibt jetzt keinen Berater, es gibt keinen Verkäufer, keinen Vertriebler, der mir etwas verkauft. Das bedeutet, ich habe zu 100% die Verantwortung für mein Geld. Ich habe 100% dafür Sorge zu tragen, dass sich mein Geld vermehrt. Und wenn ich was falsch mache, bin auch nur ich selbst dafür verantwortlich. Das heißt, wenn ich jetzt in eine Aktie wie Wirecard investiere, die dann in die Binsen geht, bin ich dafür verantwortlich und ich kann niemanden verantwortlich machen. Ergo, Eigenverantwortung. Und das wird bei uns groß geschrieben. Wenn ich eigenverantwortlich Geld veranlage, dann ist das Schöne, dass man niemanden anderen außer sich selbst die Schuld für ein Fehlinvestment, aber auch für ein Investment, das gut läuft, geben kann. Und ja, das alles hat Vor- und Nachteile. Und jeder, der diesen Podcast hört, der ist hoffentlich Fan der dritten Variante, der eigenständigen Vorsorge. Und das ist das Ziel langfristig, dass wir eigenständig Geld vorsorgen. Natürlich hat alles seine Vor- und Nachteile, also auch ein direkter Berater bei der Hausbank hat seine Vorteile, vor allem eben, wenn man ein Haus bauen möchte, auch dann kann es sich lohnen, zum Beispiel einen Sparplan bei der Bank zu haben. Aber, und das ist wichtig, immer auch eigenständig vorsorgen. So, mein Monolog ist zu Ende. Philipp, bitte sag irgendwas.
Und für alle Star Wars Fans jetzt eine kurze Phrase, die gut passt. Das ist der Weg. Wunderbar. Und das ist jetzt auch das Ziel, nämlich der Schluss von unserem Podcast. Wir werden jetzt einmal alles ein bisschen zusammenfassen, damit ihr noch das Wichtigste aus der Folge mitnehmen könnt. Also zusammenfassen können wir jetzt einmal sagen, OMV Megadividende, kurz vor der Auszahlung kann man sagen, also im Juni ist es soweit, 4,75 Euro haben wir gesagt, das heißt, dass die setzt sich zusammen aus der normalen Dividende und den Sonderdividenden, die ausgeschüttet werden. Was aber keinen Sinn macht oder wenig Sinn macht, dass man die Aktie kauft, um eben dann die Dividende mitzunehmen und vielleicht auch noch einen Gewinn oder man glaubt, dass man einen Gewinn danach mitnimmt, relativ schnell, ist nicht so, weil eben, wenn die Dividende ausgeschüttet wird, sich der Kurs um den Faktor minimiert. Also macht keinen Sinn, kaufen und spekulieren. Da sind wir eigentlich nicht im Investieren, sondern spekulieren. Da passt auch wieder gut der Satz vom André Costolani. Wenn du Aktien hast, wenn sie fallen, dann hast du sie auch nicht, wenn sie steigen. Und in dem Fall ist es eigentlich so, dass man, oder wir sind ja Verfechter vom Thema investieren und nicht spekulieren. Ja, was gibt's noch oder was ist noch relevant, was ihr mitnehmen könnt oder müsst? Österreich muss sparen. 15 Milliarden sollen eingespart werden. Ausbaden werden es wahrscheinlich wieder wir müssen. Wir werden es sehen, was konkret wirklich auf uns zukommt. Ja. Und zum Schluss noch ganz wichtig, aufpassen, wie ihr eure Finanzprodukte kauft, wo ihr diese kauft und was es für Produkte sind. Auf die Gebühren achten, ob es von Finanzvertrieben ist, von Banken, die wollen euch meistens irgendwas verkaufen. Ja, deswegen ist ganz wichtig, und das ist eigentlich die Quintessenz aus dem Ganzen, Eigenverantwortung. Die schützt nicht nur vor schlechten Produkten, nicht nur vor wenig Rendite, sondern auch vor anderen Geschichten, die vielleicht auch im Betrugsbereich passieren. Somit Eigenverantwortung ganz wichtig und Bildung auch ganz wichtig. Und Matthias hebt den Finger, also er will noch irgendwas sagen.
Ja, wir wollen euch auch was verkaufen.
Was wollen wir verkaufen? Dann erzähl uns das.
Genau. Jeder, der eigenverantwortlich anlegen möchte und damit startet, der braucht ja früher oder später ein Depot bei einem Online-Broker. Und wenn du noch kein Depot bei einem Broker hast, dann nutze doch sehr gerne die Links in der Videobeschreibung bzw. Podcast-Beschreibung, die Links hinter unserem Instagram-URL oder eben auch alle Links auf unserer Website. Denn damit unterstützt unseren Kanal, damit finanzieren wir uns, das sagen wir auch immer ganz offen und transparent, weil auch wir müssen von irgendwas leben. Und das sind am Ende des Tages eben die Provisionen von Anbietern, von Brokern, wenn sich jemand ein Depot eröffnet. Das sind quasi Anbieter, die wir empfehlen, die wir selbst nutzen, und somit empfehlen wir die auch sehr gerne weiter. Und für alle, die eben auch das Thema aktiv gemanagter Fonds für die interessant ist, oder auch das Thema Investieren für Kinder, das habe ich vorher bei der Geschichte von Markus vergessen zu erwähnen, ein Blick zu Sunrise Capital lohnt sich allemal. Das ist in unserer Community der beliebteste Art, wie man für Kinder vorsorgen kann. Und da gibt es eben keinen Ausgabeaufschlag, da gibt es keine hohen Gebühren, sondern es gibt einmal faire Gebühren, die ich jetzt nicht erwähne, die du sehr gerne nachschauen kannst, wenn es dich interessiert. Sunrise Capital einfach eingeben bei uns auf dem Blog und dann kommst du direkt zu Sunrise.
Und ergänzend noch, da gibt es auch noch die Links, wenn ihr die verwendet, da gibt es keine Kosten für euch. Also bei uns zahlt ihr nichts, das ist für euch gratis. Wir bekommen halt vom Anbieter dann was. Für euch ist auf jeden Fall kein Nachteil, wurscht, ob es jetzt Sunrise ist oder Trade Republic oder welcher Broker auch immer. Genau. Und noch was zu erwähnen, ihr seht es oder habt es, ihr hört es in der Folge, wir lesen alles, was ihr uns schickt, deswegen immer gerne Kommentare, Feedback, Fragen uns schicken, die wir dann im Podcast für alle sozusagen zur Verfügung stellen können oder beantworten können. Also uns immer gern Infos schicken, Fragen schicken, Geschichten schicken, das ist auch immer ganz interessant. Auch wenn die Geschichten vielleicht noch so komisch oder noch so weird sind, wie man im Finanzbereich ist. Aber vielleicht hilft das dann den ein oder anderen, vielleicht nicht auf so eine wirden Geschichten reinzufallen. Und warum ich das Wort jetzt verwende, weiß ich auch nicht. Wird habe ich, glaube ich, überhaupt noch nicht gesagt, aber anscheinend habe ich sie jetzt verwenden müssen. Auf jeden Fall freuen wir uns immer über eine 5-Sterne-Bewertung, wenn euch der Podcast gefallen hat. Natürlich auch folgen, abonnieren auf allen Kanälen, wo ihr Podcast hört. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören. Matthias, danke für deine Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss, Baba.